SRF 2 Kultur.
Heute, auf den Tag genau vor 40 Jahren, stürzte in Chile der General Augusto Pinochet die Regierung des demokratisch gewählten Präsidenten Salvador Allende durch einen Putsch und etablierte eine Militärdiktatur, die 17 Jahre lang dauerte. El pueblo unido jamás será vencido. Das Lied, das wir soeben gehört haben, war bereits vor dem Putsch eines der berühmtesten Lieder Lateinamerikas. Helmut Scheben jetzt bei mir im Studio zu Gast. Sie haben lange in Lateinamerika gelebt. Knapp nach dem Umsturz in Chile waren Sie in Peru. Sie haben sich seither jahrelang mit der Geschichte und der Musik dieser Region beschäftigt. Welche Bedeutung hat das Lied, das wir soeben gehört haben?
Ja, ich glaube, es gibt keinen Studenten der 68er-Bewegung in ganz Europa, der nicht irgendwann diesen Refrain El pueblo unido jamás será vencido gekannt hat oder gehört hat oder sogar auf Demonstrationen gerufen hat. Man darf nicht vergessen, der Putsch war 1973, das war der Höhepunkt der 68er-Bewegung in Europa. Und die Linke in Europa schaute natürlich mit großer Spannung auf das politische Experiment, das Salvador Allende in Chile machte. Also ein gewaltfreier, demokratischer Weg zum Sozialismus. Und insofern ist dieses Lied natürlich wie eine Art Hymne der chilenischen Unidad Popular angesehen worden. Aber es ist ein sehr pathetisches Lied. Es erinnert an die Kategorie der Arbeiter, der Lieder der Arbeiterbewegung, an diese Kampflieder der Arbeiterbewegung, also Stichwort die Internationale. Aber es gehört natürlich auch zu diesem Kanon oder zu dieser Sammlung von politischen Liedern, die als Nueva Canción Latinoamericana bezeichnet werden. Diese Lieder haben in den 60er und 70er Jahren wie eine große Welle den ganzen Kontinent erfasst.
Die neuen Machthaber, also Augusto Pinochet und seine Generäle, hatten damals Angst vor den Auswirkungen dieser neuen politischen Musik, der Nueva Canción eben, sodass sie die wichtigsten Musiker gleich nach der Machtübernahme umbringen ließen. Darauf kommen wir später noch zu sprechen, Helmut Scheben. Warum aber waren diese Lieder so gefährlich?
Ja, die Lieder der Nueva Canción Latinoamericana waren so etwas wie Öl ins Feuer. Die Lieder waren der Brennstoff für die revolutionären Bewegungen. Man kann sich fragen, haben die Revolutionen eigentlich diese Lieder hervorgebracht oder haben die Lieder die Revolutionen hervorgebracht? Ich denke, das ist nicht zu beantworten. Beides trifft wahrscheinlich zu. Lateinamerika in den 60er Jahren und 70er Jahren, man muss sich das vorstellen, war ein Kontinent, in dem ein großer Teil der Bevölkerung, die armen Campesinos in den Provinzen, weder lesen noch schreiben konnten. Und diese Lieder haben dazu beigetragen, dass diese Leute politisiert werden konnten. Diese Lieder waren so etwas wie eine Art revolutionäre Bibel für viele Gewerkschafter, für viele Campesinos. Und sie trugen dazu bei, dass politische Ideen verbreitet werden konnten. Was natürlich rein technisch damit zusammenhing, dass in den 60er Jahren in Lateinamerika begannen sich diese kleinen Kassettenrekorder auszubreiten. Da war es eben möglich, sehr günstig an diese Lieder zu kommen. Oft waren die Kassettenrekorder mit ihren politischen Liedern in den Dörfern noch bevor Strom und Wasser kamen.
Also batteriebetriebene Radios.
Ja, genau.
Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter zurück. Und zwar möchte ich von Ihnen wissen, woher kommt diese Tradition dieser Lieder der Nueva Canción überhaupt?
Die Intellektuellen und Interpreten der großen Volksbewegungen in Lateinamerika haben in den 60er und 70er Jahren begonnen, sich auf das eigene zu besinnen, auf ihre eigenen Lieder. Und das war auch eine Gegenbewegung dazu, dass ein großer Teil der Musik Importmusik war, was mit den materiellen Bedingungen zusammenhing. Man hat also begonnen, die Folklore-Lieder, die eigenen traditionellen Lieder zu durchforsten und hat dabei sensationelle Entdeckungen gemacht, nämlich dass sehr viel politisch war, was man nicht für politisch gehalten hatte. Also das Volk, hat man dann entdeckt, hat immer schon seine Ängste und seine Träume und seine Probleme in Liedern ausgedrückt. Und entsprechend wurden dann auch traditionelle Liedformen aufgegriffen. Man sang die überlieferten Texte, aber es wurden auch sehr viel auf traditionelle Liedformen, wurden neue Texte gemacht, Texte mit mehr politischem Inhalt. Man muss vielleicht noch betonen, dass die Nueva Canción, die bestand zum größten Teil nicht aus diesen Kampfliedern, sondern es waren Lieder, die einfach die Probleme und Sorgen der kleinen Leute, der armen Leute, transportierten.
Jetzt eine Chilenin, die Sängerin Violeta Parra, galt als Mutter der Nueva Canción. Sie ist in Europa vor allem bekannt geworden mit ihrem Song Gracias a la Vida. Wir hören sie jetzt gleich mit dem Lied Que dirá en Santo Padre. Helmut Scheben, bevor wir das Lied hören, worum geht's in diesem Stück?
Que dirá el Santo Padre, das heißt, was wird der Heilige Vater sagen, der in Rom wohnt? Das Lied ist vor dem Putsch entstanden, bevor Allende mit seiner Volksbewegung an die Macht kam. Und es ist aber, wie soll ich sagen, Violeta Parra hat da praktisch vorweggenommen oder vorweg geahnt, was auf das chilenische Volk zukommen würde. Das Lied handelt von der Repression. Der Text ist ungefähr so: Hört, wie sie uns Freiheit und Ordnung predigen und in Wirklichkeit Unfreiheit und Unordnung verbreiten. Was wird der Heilige Vater sagen, der in Rom wohnt, wenn sie seiner Taube den Hals umdrehen?
Dann hören wir jetzt Que dirá el Santo Padre.
Miren cómo nos habla de libertad cuando de ella nos priva en realidad. Miren cómo pregona tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Miren cómo nos habla del paraíso cuando nos llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban y a la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por lo sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Con esto se pusieron la soga al cuello, el sexto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas?
Así como hoy matan negros a antes fueron mexicanos, así matando chilenos, nicaragüenses, peruanos, se desataban los gringos con instintos inhumanos, se desataban los gringos con instintos inhumanos. Frente los reta, quien les disputa el terreno y quien de frente los reta, es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta, es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta. Un día por la vereda pasó un caballo de seda, ahora por los caminos galopa nuestro destino, y como dos amapolas se encendieron sus pistolas, y como dos amapolas se encendieron sus pistolas. Frente los reta, quien le disputa el terreno y quien de frente los reta, es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta, es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta.
Der chilenische Musiker Victor Jara hier auf SRF 2 Kultur, heute am 11. September 2013, also 40 Jahre nach dem Militärputsch von Pinochet in Chile. Bei mir zu Gast ist Helmut Scheben, Lateinamerika-Spezialist. Worum geht's in dem Lied von Victor Jara, das wir soeben gehört haben?
Bei diesem Lied, dieses Lied muss ich vorweg sagen, ist eines der eher untypischen Lieder von Victor Jara, denn es ist ein Lied, das sehr explizit politisch ist, ein politisches Kampflied, kann man fast sagen. Die wenigsten Lieder von Victor Jara sind so. Das Lied bezieht sich auf, man darf nicht vergessen, 70er Jahre, 60er Jahre, Stichwort Washington, Martin Luther King, Rassenunruhen in den USA, und der Text des Liedes besagt etwa, so wie sie heute die Schwarzen töten, so haben sie früher die Mexikaner umgebracht und auch die Chilenen und die Nicaraguaner und die Peruaner. Und dann heißt es, ja, das sind eben die Gringos, so nennt man verächtlich die Amerikaner in Lateinamerika. Die Gringos lassen ihren unmenschlichen Instinkten freien Lauf. Und das heißt, es ist ein sehr aggressiver Song, ein Anti-Impi-Song, würde man damals gesagt haben. Ja, und er sagt dann, unsere einzige Chance oder wer ihnen das Terrain streitig macht, das ist ein Bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta. Joaquín Murieta war ein bekannter Bandenchef im damals noch mexikanischen Kalifornien um 1850. Die spätere Figur des Zorro, des Rächers, bezieht sich wahrscheinlich auf diesen Joaquín Murieta, auf diesen Banditen im 19. Jahrhundert. Das Lied ist also eine Anklage gegen die USA, gegen ihre Politik, gegen ihre Expansionspolitik auf dem lateinamerikanischen Kontinent, aber auch in Nordamerika. Es ist ein antiimperialistisches Lied, aber wie gesagt, Victor Jara hat sehr wenige Lieder dieser Art gemacht.
In den Tagen, nachdem Pinochet den Regierungspalast mit Gewalt stürmte, wurden 5000 Oppositionelle verhaftet und in ein Fußballstadion gesperrt, gefoltert und dann getötet. Einer von ihnen war eben dieser Victor Jara. Er war die Stimme der linken Volksbewegung Unidad Popular, der Partei von Salvador Allende. Und diese Stimme sollte zum Verstummen gebracht werden.
Ja, Victor Jara war tatsächlich eine der Galionsfiguren dieser Volksbewegung und dieses Parteienbündnisses der Unidad Popular. Es ist sehr schwer vorstellbar heute, wie stark diese Musik und diese Lieder eines Victor Jara damals die Leute mobilisieren konnten, die Leute auf die Straße bringen konnten. In den großen Avenidas, in den großen Alamedas, wie es in Chile heißt, die großen Boulevards, kamen nicht selten mehr als 100.000 Leute, manchmal bis zu 300.000 Leuten zusammen, wenn ein Konzert von Victor Jara stattfand. Er trat zusammen auf mit Musikgruppen, die auch in Europa berühmt geworden sind in dieser Zeit, Inti Illimani und vor allen Dingen mit der Gruppe Killer Payun. Wenn man das heute vergleichen wollte, wäre es so eine Art arabischer Frühling, aber auf lateinamerikanisch. Nur, dass es damals natürlich noch keine elektronischen Medien gab. Es gab nicht Facebook, Twitter Fernsehen spielte kaum eine Rolle. Die wenigsten Leute, nur begüterte Leute, hatten einen Fernsehapparat. Die Mobilisierung der Massen auf der Straße erfolgte über die Lieder. Und das ist eine Sache, die wir kaum noch nachvollziehen können.
Das heißt, Victor Jaras Musik hatte eine magnetische oder eine Anziehungskraft, eine große, riesige. Was war er denn eigentlich für ein Mensch? Was weiß man über ihn?
Victor Jara stammt aus einer sehr armen Familie. Seine Mutter hat den alkoholisierten Vater verlassen, hat sich als Marktfrau in Santiago de Chile durchgeschlagen. Victor Jara war ein Mensch, der wusste, was Armut ist. Seine Mutter ist gestorben, als er 15 Jahre alt war. Und er gehört zu einer großen Bewegung von Studenten, von Gewerkschaftern, von Künstlern, von Intellektuellen, die eben die Unidad Popular von Salvador Allende unterstützt haben. Das kann man sich überhaupt nicht konkret genug vorstellen. Die machten nicht nur Lieder und Musik, sondern wenn irgendwo nach einem großen Regen in den Elendsvierteln von Santiago irgendwelche Häuser einstürzen, dann organisierte der Victor Jara einen Lastwagen und Zement und dann halfen die Studenten da wieder etwas aufbauen. Also so ging das damals. Oder die Alphabetisierungskampagne. Victor Jara und andere organisierten eine Alphabetisierungskampagne in ganz Chile, von der Wüste im Norden bis nach Feuerland im Süden, um Leuten, die weder Geld für Bücher hatten noch lesen und schreiben konnten, Lieder und Musik und Texte nahezubringen.
Also ein äußerst engagierter Mann, Helmut Scheben. Sie haben die Witwe Jaras kennengelernt, sie lebt noch immer und sie hat ihr ganzes Leben lang versucht, die Mörder ihres Mannes zur Rechenschaft zu ziehen. Ist ihr das denn gelungen?
Also ich weiß nicht, das ist ein langer Prozess. Ich weiß nicht, ob man die Mörder namentlich oder individuell entdeckt hat, aber es ist klar, dass die Leute, die Victor Jara umgebracht haben, in den Reihen der Gendarmerie und des Militärs zu suchen waren. Es gibt eine Geste des chilenischen Staates heute. Die Opfer der Pinochet-Diktatur bekommen eine kleine Rente, ein symbolischer Betrag. Und Juanita Jara hat dieses Geld in die Victor Jara Stiftung gesteckt, um eben das Erbe und die Tradition von Victor Jara irgendwie weiterzuführen. Das ist auch eine Art Archiv und Museum dort. Und ich denke nicht, dass sie namentlich die Mörder ihres Mannes hat ausfindig machen können bis heute. Es ist immerhin interessant, dass die Organisation der Richter in Chile, sich vor kurzem entschuldigt hat bei den Opfern der Pinochet-Diktatur und gesagt hat, die Richter damals hätten sich viel zu Schulden kommen lassen, weil sie auf die Anzeigen Also wenn Angehörige kamen, um anzuzeigen, dass ihre Söhne, Töchter oder Eltern verschwunden waren, dann haben die Richter das meistens abgeblockt, weil sie politisch unter Druck oder ohne Druck auf Seiten des Militärs und der Putschisten standen.
Jetzt hören wir nochmals ein Lied von Victor Jara, Corrido de Pancho Villa. Können Sie nochmal etwas sagen zu diesem Stück?
Ja, das ist eigentlich kein chilenisches Lied, sondern es ist ein Lied, das Victor Jara gesungen hat, aber es zeigt die Bandbreite dieser großen Bewegung Nueva Canción. Die Leute haben auch in ihren Nachbarländern oder in anderen lateinamerikanischen Ländern eben die Folklore durchforstet und sehr viele Lieder, andere Liedformen aus anderen Ländern aufgenommen und gesungen. Ob das jetzt Yaraví und Huayno aus dem Andenhochland war oder die Cueca Chilena, der chilenische Volkstanz, ein chilenisches Volkslied, ein Typus von chilenischem Volkslied, der in Peru Marinera heißt. Oder eben wie wir es im Folgenden hören werden, das ist ein Corrido Mexicano, eine mexikanische Liedform, die besonders in der Revolution der 20er Jahre entstanden ist und die man bezeichnen kann als Revolutionsballaden. Da wird erzählt, was unter dem legendären Revolutionsführer Pancho Villa alles passiert ist.
Dann hören wir das jetzt.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Wie Sie bestimmt gemerkt haben, war das nicht Victor Jara, sondern Mercedes Sosa, die auch eine große Bedeutung hatte für das politische Lied in Lateinamerika. Helmut Scheben.
Ja, das war nicht Victor Jara mit dem Lied aus der mexikanischen Revolution, Corrido de Pancho Villa, sondern Mercedes Sosa, eine Argentinierin. Natürlich gab es die Nueva Canción in allen lateinamerikanischen Ländern, von Mexiko bis nach Chile. Und Mercedes Sosa ist ja in Europa sehr bekannt und sie ist auch eine der ja, wie soll ich sagen, der hervorragenden Vertreterinnen der Nueva Canción Latinoamericana. Das Lied, das sie jetzt gerade gesungen hat, heißt Cantando como la Cigarra, eines ihrer berühmtesten Lieder. Der Text besagt ungefähr, ist der Text einer argentinischen Dichterin, Bettina Walsh, der Text besagt, sie haben mich so oft umgebracht, zum Verschwinden gebracht, beerdigt und in jedem Frühjahr bin ich wieder da. Wie eine Grille, die nach einem Jahr unter der Erde wieder ausschlüpft und singt. Cantando como la cigarra. Die Grille steht in diesem Fall natürlich als ein Bild für verschiedene Sachen. Für die Wahrheit, die man nicht wegkriegen kann, für die revolutionären Ideen, die nicht aus der Welt zu bringen sind. Oder auch für die Poesie und die Nueva Canción selbst, die einfach nicht umzubringen sind.
Sie sind bei SRF 2 Kultur. Einen guten Abend wünscht Andreas Kloy, die Kulturnachrichten. Im Wettbewerb um den Deutschen Buchpreis stehen die 6 Autoren der Schlussrunde fest. Die 4 Schweizer Autoren auf der 20 Namen umfassenden sogenannten Longlist sind nicht mehr im Rennen. Die Jury nominierte Romane von Mirko Bonnet, Reinhard Jirgel, Clemens Meyer, Theresia Mora, Marion Poschmann und Monika Zeiner. Der Sieger wird am 7. Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse bekannt. Jeden Herbst wählt BBC Radio 3 6 oder 7 junge Musiktalente aus, die der Sender als sogenannte New Generation Artists mit Konzertübertragungen und Studioaufnahmen besonders fördert. Bisher hat eine ganze Reihe von Musikern und Ensembles davon profitiert. Für einige war es auch Starthilfe zu einer internationalen Karriere. Zu den dieses Jahr soeben Erkorenen gehört neben Musikern aus China, England, Dänemark und der Ukraine auch der Genfer Pianist Louis Schwitzgebühl. Unter den hochkarätigen Kandidaten für die Intendanz der Salzburger Festspiele ab 2017 ist offenbar auch der Intendant des Lucerne Festival, Michael Häfliger. Dies berichtet das österreichische Magazin News unter Berufung auf kuratoriumsnahe Kreise. Ein Favorit für die Nachfolge von Alexander Pereira in Salzburg ist Markus Hinterhäuser, der zurzeit die Wiener Festwochen leitet. Beworben hat sich aber unter anderem auch der sehr erfolgreiche Direktor der Opéra de Lyon, Serge Dorny.
Meanwhile, suddenly and then. Das ist kein Liedtitel, sondern unter diesem Motto steht dieses Jahr die Kunstbiennale in Lyon. Meanwhile, suddenly and then. In der Zwischenzeit, plötzlich und dann heißt das übersetzt. Und das sind Worte, die zu einer Handlung gehören. Und ums Geschichten erzählen, um den Begriff der Narrative geht es auch tatsächlich in der diesjährigen Ausgabe der Biennale in Lyon. 80 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt, die dem Geschichtenerzählen heute auf der Spur sind, zeigen nun an einem der wichtigsten Kulturevents Frankreichs ihre Werke. Belinda Grace Gardner hat sich die Biennale in Lyon angeschaut. Mein Kollege Andreas Kloy hat sich mit ihr unterhalten.
Die Lyon-Biennale gilt als Seismograph aktueller Entwicklungen in der Kunst und der Welt, in der wir heute leben. Dieses Jahr geht es in Lyon um Geschichtenerzähler. Welche Geschichten erzählen die Künstlerinnen und Künstler denn?
Also Geschichten, die ebenso wenig greifbar sind wie unsere zunehmend in Auflösung befindliche Wirklichkeit. Viele der beteiligten Künstlerinnen und Künstler sind Kinder des digitalen Zeitalters, also geboren in den 1980er Jahren und mit Computern und virtueller Realität aufgewachsen. Also sind sie im Grunde eben schon von einem Lebensgefühl erfasst, das damit einhergeht, in einer multidimensionalen Wirklichkeit zu existieren. Und das schlägt sich natürlich auch auf die Geschichten nieder, die erzählt werden. Die sind meist fragmentarisch, unverständlich, mysteriös, oft auch beunruhigend. Und es gibt keine klaren Handlungen. Vieles bleibt im Ungefähren, Traumartigen.
Nennen Sie uns doch ein Beispiel, was für Erzählstrategien sich dabei handelt.
Ja, die reichen eigentlich die Erzählstrategien von comicartigen Parallelwelten, wie sie der New Yorker Künstler Dan Kohlen bei der Biennale zeigt. Er hat Cartoon-Figuren in die Dreidimensionalität übertragen und sich selbst auch als plastische Comicgestalt porträtiert und auch sogar Wände in der Form von Comic-Umrissen ausgestanzt. Es gibt gibt eine Menge von Versuchsanordnungen, Laborsituationen, Experimentierstationen, wo die Resultate ebenso offen bleiben wie die Prämissen. Und es gibt viele Arbeiten, in denen Verschwommenheiten, Aussparungen und Leerstellen die Lesbarkeit des Dargestellten stören. Das etwa in den Videoinstallationen von Ein Cheng und Hiraki Sawa oder auch in der in grünliches Licht getauchten Rauminstallation der in London lebenden Französin Laure Probost.
Wie sieht die aus?
Die sieht so aus, dass man so in wie kleine kammerartigen Zwischenräume hineingerät, kann man fast sagen, und wirklich erfasst wird von so einer Art innerem Monolog, wo man gar nicht genau weiß, was wird da eigentlich erzählt, was begegnet einem da, weil man ist sofort beunruhigt, man hat das Gefühl, man steigt in den Kopf von einer Person, die man dann auf diese Weise auch kennenlernt und auch wenn man sie vielleicht gar nicht so genau kennenlernen möchte in diesem Fall.
Es ist ja zurzeit auch gerade in Venedig Biennale, es gibt zahlreiche Biennalen auf der ganzen Welt. Was ist das Besondere an der Biennale de Lyon?
Naja, sie ist eine Autorenbiennale, das heißt ihr künstlerischer Leiter Thierry Raspail, der sie 1991 auch aus der Taufe gehoben hat, lädt jedes Mal internationale Kuratoren ein, sich mit wechselnden Themen zu befassen, die er lose vorgibt. In diesem Fall war das Thema Transmission, also sehr offen. Daraus hat dann der Kurator der jetzigen Lyon-Biennale, Gunnar B. Kfaran, seinen Schwerpunkt der Erzählung entwickelt, da er die Narrative als eine Form der Transmission auffasst, also als Form der Vermittlung des Weiterleitens von Bildern und Ideen. Zudem ist die Biennale von Anfang an aber auch als Medium eingesetzt worden, um die gesamte Region rund um Lyon herum in einen Dialog mit der Kunst zu stellen oder zu verwickeln, zu verführen, kann man vielleicht auch sagen. Und dieses Mal haben Künstler der Biennale sogar für deren Dauer Werke an Privathaushalte ausgeliehen, die dann auch wirklich nur von den Menschen gesehen werden können, die in diesen Haushalten leben. Also die können dann gerne Leute dazu holen, aber es ist keine öffentliche Museumsveranstaltung.
Was ist das Interesse daran, wenn das sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit dann stattfindet?
Naja, es ist halt einfach der Versuch, Leute in eine persönliche Beziehung mit der Kunst zu bringen, also die vielleicht nicht zwingend Museumsgänger und Gängerinnen sind. Also es geht darum, wirklich andere Kreise, also weite Kreise zu schaffen für die Kunst. Und das ist so ein, man konnte sich bewerben in diesem Fall und das ist so ein Versuch, glaube ich, einfach die Kunst in die ins Leben, in die Bevölkerung, in den Alltag der Menschen hineinzutragen.
Das heißt auch, dass die Biennale de Lyon nicht an einem zentralen Ort stattfindet. Wo findet sie statt? Was sind die Orte?
Also es gibt schon sowas wie zwei Hauptorte, die eigentlich immer eine Rolle spielen, also zumindest jetzt in den letzten Ausgaben. Das ist La Sucrière, ein ehemaliges Lagergebäude für Zucker im Hafengebiet von Lyon und das MAC, das Museum für zeitgenössische Kunst, das Thierry Raspail, der Erfinder der Biennale, leitet. Dann gibt es noch die Bouloukian Foundation, eine Stiftung in einem Altbau in der Innenstadt von Lyon mit einem ganz tollen Hintergarten und dieses Mal wird noch eine Kirche und ein ehemaliges, recht kleines Kraftwerk bespielt von Einzelpositionen. Und im Grunde kann man aber sagen, dass die zusätzlichen Orte sich für jede Biennale wieder neu stellen.
Frau Gardner, sagen Sie mir zum Schluss, warum lohnt sich der Besuch der Biennale de Lyon? Was hat Ihnen am besten gefallen?
Also ich finde schon, dass sich ein Besuch unbedingt lohnt. Grundsätzlich zeichnet sich die Lyon Biennale aus meiner Sicht durch eine besondere Poesie aus. Und das ist ja dieses Mal in gewisser Weise auch das Thema in Bezug auf Erzählungsformen, Erzählweisen. Ich finde die Ambivalenz und die Vieldeutigkeit oder auch Doppelbödigkeit vieler Arbeiten sehr spannend und dass man vieles einfach noch nicht kennt. Etliches ist eigens für diese Biennale entstanden. Also man sieht immer wieder 2013 bei den Schildern und das ist natürlich auch interessant.
Wie schnell ist Ihr Computer? Also mein heutiger ist sehr viel schneller als mein alter. Aber nie im Leben ist er so schnell wie der neueste Supercomputer, der am Nationalen Höchstleistungsrechenzentrum der ETH in Lugano in Betrieb genommen wird. Jener ist nämlich so schnell wie 100.000 PCs und heißt PIT Dynt. Blitzgeschwind ist ja nämlich auf einen Tag gerechnet so schnell, wie wenn 6 Milliarden Menschen 460 Jahre lang jede Sekunde eine Rechnung mit dem Taschenrechner ausführen. Dann, genau dann leisten sie dieselbe Rechenarbeit wie Pitstein eben einen Tag lang. Dazu Tessin-Korrespondent Alexander Grass.
Viel schneller, viel energieeffizienter und benutzerfreundlicher. Das ist der neue Supercomputer Pitstein am Nationalen Höchstleistungsrechenzentrum CSCS. Thomas Schultes ist Professor für theoretische Physik an der ETH und zugleich Direktor am CSCS in Lugano. Der neue Rechner überwindet Grenzen, ermöglicht immer wertvollere Forschungsresultate, sagt er.
Oder heute werden auf Supercomputern viele Flugzeugflügel, Flugzeuge entwickelt. Es werden Materialien entwickelt für Batterien, für Solarzellen, in der Chemie. Es wird immer mehr gemacht mit diesen Supercomputern, die immer leistungsfähiger werden.
Der Bau einer neuen Computerprozessorengeneration kostet eine halbe Milliarde Dollar. Weil das zu teuer ist, findet nun ein radikaler Wechsel in der Architektur von Supercomputern statt. Der Pitstein ist ein solcher Supercomputer, der jetzt auf Grafikprozessoren aufbaut, die in der Computerspieleindustrie verwendet werden und deren Entwicklung über den Massenmarkt finanziert wird. Das macht sie billig. Zweiter Vorteil der Grafikprozessoren: sie sind viel energieeffizienter. Denn der Stromverbrauch ist einer der kritischsten Punkte beim Bau der künftigen Supercomputer. Bis im Jahr 2020 sollen die sogenannten Exaflop-Rechner kommen, die tausendmal schneller sind als der heutige Petaflop-Rechner Pitstein.
Der erste Petaflop-Rechner 2008 hat Größenordnung 5 Megawatt gebraucht. Und man hätte damals schon einen Rechner bauen können, der einen Exaflop hat, wenn man ihn einfach einen Faktor 1000 größer macht. Aber dann braucht er nicht 5 Megawatt, dann braucht er 5 Gigawatt. Dann braucht man etwa 10 große Kernreaktoren.
Den Strom von 10 Kernreaktoren kann Schultes aber nicht in sein Rechenzentrum bringen. Und noch viel weniger kann er die Abwärme abtransportieren, die damit in den Supercomputern entsteht. Die Rechner müssen also 100-mal energieeffizienter werden als heute. Pitstein macht einen ersten Schritt in diese Richtung, ist 10-mal energieeffizienter.
Um die Leistung weiter zu steigern, müssen wir energieeffizient sein.
Der Stromverbrauch ist ein großes Problem, die Ausbildung der Benutzer ein zweites. Was nützt es, fragt Thomas Schultes, wenn ein Rechenzentrum die schnellste Formel-1-Maschine hat, die aber kaum jemand bedienen kann? Auch da helfen die Grafikprozessoren.
Die Kombination von Prozessoren, die ich habe auf einem Rechenknoten bei uns, ist sehr ähnlich wie die Kombination von Prozessoren, die Sie in einem Apple PowerBook drin haben. Was jetzt der Vorteil ist von dieser Kombination, ist, dass Leute, die Applikationen, also Programme entwickeln auf dem Laptop, die relativ ohne große Mühe auf die Supercomputer transferieren können.
Der neue Supercomputer wird in Chemie, Strömungswissenschaften, Nanotechnologie, Astrophysik und Klimaforschung eingesetzt. Er kostet 30 bis 40 Millionen Franken. Dazu kommen 14 Millionen für Softwareentwicklung. Denn es gibt nicht nur die 60 Mitarbeitenden im Rechenzentrum, sondern 100 Entwickler in den Universitäten draußen, die ihrerseits 1000 Forschende unterstützen. Und diese verteilte Kompetenz erst ermöglicht die rasche Einführung der Grafikprozessoren. Darum sind Ausbildung und Zusammenarbeit mit den Forschenden im internationalen Vergleich eine Besonderheit des Schweizer Supercomputings.
Interessenkreis für Sonderbohrungen im Alltag. Ja, Sie haben das schon richtig verstanden. Interessenkreis für Sonderbohrungen im Alltag. Erfunden hat diesen Interessenkreis der Kabarettist Joachim Rittmeier. Sein 19. Soloprogramm mit dem Titel Zwischensaft ist denn auch ein Vereinsabend. Dieser Vereinsabend versammelt Rittmeiers bewährte Figuren und er präsentiert auch eine niegelnagelneue. Gestern Abend zum ersten Mal bei der Premiere im Kleintheater Luzern. Barbara Peter.
Joachim Rittmeier hätte es sich auch einfacher machen können und einfach ein neues Programm um seine bewährten und vom Publikum geliebten Figuren Metzler und Brauchle schreiben können. Aber dann wäre es eben nicht Joachim Rittmeier. Nein, er wagt etwas, das vor ihm schon Dutzenden von gestandenen Kabarettisten gründlich missglückt ist. Rittmeier verwandelt sich in einen Jugendlichen, in einen Berner Jugendlichen mit US-amerikanischem Migrationshintergrund. Paddy, so heißt dieser Typ, versucht hier gerade per Telefon seine Mutter dazu zu bewegen, ihm aus dem Bus das kleine rote Rettungshämmerchen mitzubringen, das versiegelt über der Tür hängt. Das heißt, dieser Rotzlöffel bittet seine Mutter allen Ernstes, für ihn dieses Rettungshämmerchen zu klauen.
Hey, gib mir das. Hey, schnell, du musst abschießen, fertig.
Paddy braucht dieses Rettungshämmerchen für ein Experiment. Er ist nämlich frisch einem wunderlichen Interessenskreis für Sonderbohrungen im Alltag beigetreten. Und dort wird das jetzt eben für ein Experiment gebraucht. Während er in sein Smartphone nuschelt, tigert Paddy ruhelos kreuz und quer über die Bühne. Mit einem für Jugendliche typischen, leicht unterspannten, aber geschmeidigen Gang. Die Kapuze seines Pullis hat er über eine Baseballcap tief ins Gesicht gezogen. Und seiner Mutter bringt er per Telefon auf eine ebenso unverschämte wie unwiderstehliche Weise den Schmus, wie das eben nur pubertierende männliche Wesen können. Paddys mit US-amerikanischem Slang durchsetztes, halbverschlucktes Berndeutsch ist so präzise wie die Körpersprache, die in keiner Sekunde ins Klischierte abgleitet. Dermaßen genau wird er von Rittmeier gezeichnet. Von Rittmeier, der seinen 60. schon hinter sich hat und dem hier etwas gelingt, was ihm so schnell kein Kabarettist deutscher Zunge nachmacht. Auch darum nicht, weil da noch die altbekannten Figuren sind, wie etwa Theo Metzler. Der denkt über seinen Ruhestand nach und stellt sich vor, wie es wäre, wenn er im Altersheim säße und Besuch von seinem 3-jährigen Enkel samt Gameboy bekäme. Er stellt sich vor, wie das Spielzeug verstummte, weil dessen Batterie leer ist und er, Metzler, sich in den Kopf setzt, einen Ersatz aufzutreiben und sich dabei an eine Nachbarin mit Hörgerät wendet.
Sie hätten ja Hörgerät, da mit Batterie drin. Könnten Sie so eine geben? Ja, du kommst, Mutter kommt ja gerade. Frau Ullmann, das ist sie. Sie gibt doch ihre Batterie. Das ist ein Hörgerät, das ist ein Liebe, ja? Was? Oh, ist die falsch? Oh.
Eine kleine, gut gemeinte Aktion, die innerhalb Minuten mehrere Leute ins Chaos stürzt. Denn wie bringt man einer betagten Nachbarin, die gerade ihr Hörgerät außer Betrieb genommen hat, bei, dass ihre Batterie gar nichts nützt? Mit derartigen Szenenzauber tritt Meyer in seinem Solo mehrfach kleine anarchistische Abgründe in anfangs ganz gewöhnlich anmutende Alltagsszenen. Seine feingestalteten, charmant verschrobenen Figuren verbreiten, ohne es zu wollen, Anarchie im Supermarkt, in der Autowaschanlage oder eben im Altersheim. Joachim Rittmeier dabei zuzusehen macht Freude, die über den Abend hinaus nachklingt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.